Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kundinnen und Kunden, ich begrüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Telefonkonferenz. Mein Name ist Sandro Merino, ich bin Chief Investment Officer der Basel Kantonalbank und der Bank Claire. In der heutigen Telefonkonferenz möchte ich vor allem auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und auf das Geschehen an den Finanzmärkten eingehen. Insbesondere auch auf die Auswirkungen auf Ihre Vermögensverwaltungsmandate und die Anlagelösungen der Basel Kantonalbank und der Bank Claire. Diese Anlagestrategien werden durch mein Team unter meiner Leitung bewirtschaftet. Als erstes möchte ich betonen, dass bei der aktuellen Krise auch für uns in der Vermögensverwaltung an allererster Stelle die Sorge um die Gesundheit der Menschen und unser Mitgefühl für das große menschliche Leid, das die Epidemie verursacht. Unser allerhöchster Respekt gebührt dabei allen Pflegekräften, Ärzten und anderen Helfern, die sich persönlich und mutig für die Linderung menschlichen Leids einsetzen. Ich bin auch stolz darauf, dass die Basler Kantonalbank und die Bank Claire tatkräftig am kantonalen und nationalen Unterstützungsprogramm mittels Kredite für KMU teilnehmen. Ich möchte jetzt auf den Stand der Evolution der Pandemie eingehen. Es ist bloß eine Woche vergangen seit der letzten Telefonkonferenz am 26. März und die Situation hat sich in dieser Zeit rasend schnell entwickelt. Während man in Europa seit Wochen gegen die tödlichen Folgen der Epidemie kämpft, hat sich in den USA erst in den letzten Tagen die bittere Erkenntnis durchgesetzt, dass auch dort die menschlichen Opfer beträchtlich sein werden. Immerhin zeichnet sich in Italien und Spanien eine Verlangsamung der Epidemie ab. Die strikten Ausgangssperren werden aber noch viele Wochen notwendig sein, um die Situation nachhaltig zu stabilisieren. Weltweit werden in den nächsten Tagen schon 1 Million registrierte Infektionen durch Tests bestätigt sein. Vor einer Woche waren es weltweit noch etwa 500.000 Fälle. Dabei steigt gegenwärtig die Anzahl der durch Tests bestätigten Infektionen in den USA am meisten. Das Epizentrum der Epidemie hat sich somit in den letzten Tagen in die USA verlagert. Die von Donald Trump noch letzte Woche geschürte Erwartung, dass in den USA bereits am Ostersonntag die Normalität zurückkehren sollte, erweist sich als genauso absurd wie von allen Experten vorausgesagt. Zumindest scheint sogar der US-Präsident seit letztem Sonntag den Ernst der Lage endlich erkannt zu haben. Es geht aber oft vergessen, dass die Lage in Ländern mit schwächeren Gesundheitssystemen, beispielsweise in Afrika oder in Indien, nur sehr schwer einzuschätzen ist und auch dort mit einer weiteren Zuspitzung der Gesundheitskrise zu rechnen ist. Weiterhin scheint in Deutschland und der Schweiz der Verlauf der Pandemie bisher etwas weniger aggressiv zu verlaufen als in Italien oder Spanien. Es bleibt aber auch heute noch zu früh, um diesen Trend für die Schweiz und für Deutschland als gesichert zu betrachten. Entsprechend halten sich die Gesundheitsbehörden mit Prognosen zurück, wann die Lage sich entscheidend bessern könnte. In anderen europäischen Ländern, insbesondere in Frankreich oder Großbritannien, verschlechtert sich die Lage im Moment noch Tag für Tag. Auch die Frage, ob die Beruhigung der Lage in Asien, insbesondere in China, Taiwan, Japan oder Südkorea, nachhaltig ist, bleibt derzeit leider noch offen. Der dortige Umgang mit der Pandemie bleibt aber ein Modell, aus welchem auch für Europa in einigen Aspekten wichtige Rückschlüsse gezogen werden können. Ich möchte jetzt zur aktuellen Situation an den Aktienmärkten und an den Währungsmärkten eingehen. Die Aktienmärkte haben sich seit unserer letzten Telefonkonferenz etwas stabilisiert. Dies vor allem als Folge der vielen sehr umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen, die in den letzten Wochen beschlossen und teilweise auch rasch umgesetzt wurden. Technische Probleme sowie juristische und bürokratische Hemmnisse schaffen oft, je nach Land, eine Kluft zwischen Schein und Sein, selbst wenn der gute Wille der Politik durchaus vorhanden ist. Insgesamt sind weltweit Maßnahmen von mehreren Billionen US-Dollar, das heißt etliche 1000 Milliarden US-Dollar in der Umsetzung und tragen entscheidend dazu bei, dass die Krise nicht in ein globales ökonomisches Desaster münden wird. Dieser staatliche wirtschaftliche Stimulus liegt kumuliert im Bereich mehrerer Prozentpunkte, also knapp 3% der globalen jährlichen Wirtschaftsleistung und ist somit historisch einzigartig. Wir bleiben sehr zuversichtlich, dass effektive wirtschaftliche Maßnahmen in der Schweiz, in der EU, in den USA, aber auch beispielsweise in China und Japan diese Krise auch wirtschaftlich bewältigen können. Seit Jahresanfang hat der Schweizer Aktienindex SMI aktuell etwa 14% verloren. Auch die US-Aktienmärkte verlieren seit Jahresanfang etwa 23%, gesamteuropäische Indizes etwa 28% und chinesische Aktien etwa 10%. Die Lage ist also leicht besser als noch vor einer Woche, anlässlich der ersten Telefonkonferenz in dieser Serie. Der Schweizer Franken ist weiterhin nicht einem außergewöhnlichen Aufwertungsdruck zum Opfer gefallen. Dies dürfte auch mit den von der Schweizer Nationalbank angekündigten Interventionen am Währungsmarkt zusammenhängen. Die Situation hat sich für den Schweizer Franken seit unserer letzten Telefonkonferenz somit nicht wesentlich verändert. Jetzt möchte ich auf die Folgen für die Staatsverschuldung eingehen. Es ist klar, dass diese Pandemie eine Naturkatastrophe ist und uns alle somit nicht reicher machen kann. Die Frage nach den Auswirkungen der Stützmaßnahmen auf die zusätzlich entstehende Staatsverschuldung ist somit berechtigt. Das Ausmaß, wie stark ein Staat seine Staatsverschuldung ausweiten muss, um die getroffenen Maßnahmen finanzieren zu können, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Von der Dauer des gesundheitlichen Notstandes, der noch vor uns liegt, von der Art und vom Ausmaß der jeweiligen staatlichen Maßnahmen, von der Dauer und von der Tiefe der Rezession, die ein Land durchlaufen wird, insbesondere auch davon, wie synchron oder zeitlich verzögert der globale Handel und alle Fertigungsketten wieder in Gang gebracht werden können. Diese Unsicherheiten sind aus heutiger Sicht noch außerordentlich groß. Ich möchte aber für die Zunahme der Staatsverschuldung der Schweiz, von Deutschland, Italien und den USA ein Basisszenario vorstellen. Dies aufgrund der heute vorliegenden Daten und Einschätzungen aus einer Vielzahl von Quellen, die ich hier nicht alle im Detail aufzählen kann. Während die starke Binnenwirtschaft in Krisenzeiten bislang für die USA oft ein Vorteil war, könnte sie sich aktuell als Damoklesschwert erweisen. Die US-Wirtschaft ist wie sonst keine Volkswirtschaft der Welt auf den privaten Konsum angewiesen. Er macht rund 70% der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Die sich zwischenzeitlich in Ausmaß und Dauer abzeichnenden Quarantänemaßnahmen werden einen großen Teil der US-Wirtschaft lahmlegen. Ein Einbruch des US-BIP, also der US-Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 von mehr als 5% ist zunehmend realistisch. Auch die von der US-Regierung auf den Weg gebrachten Fiskalprogramme von rund 10% des BIP ändern daran nichts. Sie dienen in erster Linie dazu, die stark negativen Auswirkungen auf Unternehmen und den Arbeitsmarkt abzufedern und müssen allenfalls noch aufgestockt werden. Als Folge der Maßnahmen wird sich die Verschuldungssituation der USA weiter verschärfen. Es ist mit einer Zunahme der Schuldenquote von 15-20% von aktuell 100% auf rund 125% der US-Wirtschaftsleistung, also des US-Bruttosozialproduktes, zu rechnen. Also die Staatsverschuldung der USA wird sich nochmals signifikant erhöhen. Für wirtschaftlich angeschlagene Staaten wie Italien stellt sich die Lage deutlich dramatischer dar. Mit einer Verschuldungsquote in Prozent des BIP von über 130% war die Lage bereits vor Ausbruch des Coronavirus deutlich angespannt. Hinzu kommt nun aller Voraussicht nach ein Einbruch beim BIP von 7% und mehr für das laufende Jahr. Auch wenn die im Moment angedachten Hilfsprogramme für die Wirtschaft im Vergleich zu den USA eher gering ausfallen, gehen die Prognosen von einem Budgetdefizit von über 6% für das laufende Jahr 2020 aus. In der Folge dürfte die Schuldenquote in Italien um rund 15% steigen und die Schuldenquote in Prozent des BIP sich bedrohlich der Marke von 150% nähern. Beim Stand der Zinsen, die der italienische Staat auf seine Verschuldung bezahlt, wird Italien fast 30 Milliarden Euro pro Jahr alleine für die Bedienung der Zinsen zahlen müssen. Und das ist eine Zahl, die auf einem aktuellen Zinsniveau von etwa 1% im Durchschnitt aller Tranchen der italienischen Staatsverschuldung anfällt. Das könnte jegliche Aussicht auf positives Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren für Italien stark eintrüben. Italien blickt wohl wirtschaftlich noch härteren Jahren entgegen und ist vollkommen davon abhängig geworden, wie sich die Europäische Zentralbank künftig bezüglich weiteren Käufen von Staatsanleihen verhält. Für Länder wie Deutschland und die Schweiz sind dagegen Länder wie Deutschland und die Schweiz sind dagegen in einer viel besseren wirtschaftlichen Situation, was die Staatsverschuldung anbelangt. Auch nach den staatlichen Programmen in der Schweiz und Deutschland wird ihr hohes Kreditrating, also ihre gute Schuldnerbonität, zweifelsohne Bestand haben. Beide Länder können sich die Ausgaben und Garantien zur Milderung der Corona-Krise leisten. Und das selbst unter der Annahme, dass auch bei diesen Volkswirtschaften die Wirtschaft in 2020 um mehr als 5% schrumpfen wird. Die deutsche Schuldenquote betrug Ende 2019 rund 59% des BIP, die der Schweiz sogar weniger als 40%. In 1 bis 2 Jahren dürfte die Verschuldungsquote von Deutschland Richtung 70% steigen, die der Schweiz Richtung 45%. Und das sind immer noch recht moderate Verschuldungsquoten, wenn man das in den internationalen Kontext stellt. Eine Folge dieser Corona-Krise wird somit ein starker Anstieg der politischen und wirtschaftlichen Ungleichgewichte innerhalb der EU sein. Dies bleibt ein wirtschaftliches und politisches Risiko für die EU und für die Eurozone und dürfte den Wachstumsausblick nachhaltig eintrüben. Ich komme jetzt auf die Auswirkungen auf unsere Anlagestrategien. Die besprochene Korrektur an den weltweiten Aktienmärkten hat auch in unseren Anlagestrategien Spuren hinterlassen. Indikativ sind per 31. März folgende Verluste seit Jahresanfang zu verzeichnen. Bei den Anlagelösungen bzw. bei den Vermögensverwaltungsmandaten gebe ich die 3 wichtigsten Strategien an. Also für die Strategie Einkommen mit relativ tiefem Aktienanteil liegen die Verluste bei etwa 7%, also minus 7%. Für die Strategie Ausgewogen bei etwas weniger als 10%, also vielleicht 9,5%. Bei der Strategie Wachstum mit hohem Aktienanteil liegen wir bei etwa 14% im Minus. Die Situation hat sich also im Vergleich zur letzten Telefonkonferenz der letzten Woche ein wenig verbessert. Die Renditeunterschiede zwischen nachhaltigen und konventionellen Anlagestrategien bleiben weiterhin, wie von uns erwartet, recht gering. Für noch ausführlichere Informationen zu Ihrem persönlichen Depot können Sie sich natürlich gerne an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater wenden. Ich komme jetzt zur Frage nach Empfehlungen zu Aktien einzelner Unternehmen. Eine ausführliche Diskussion der Aktien einzelner Unternehmen sprengt leider den Rahmen dieses Telefonkonferenzformats. Wir aktualisieren aber laufend unsere Empfehlungslisten. Mit einem Team von 5 Analysten verfolgen wir laufend die Entwicklung der Aktien von etwa 150 Unternehmen und formulieren dazu auch Empfehlungen. Eine 10-seitige Publikation, eine Art Liste mit diesen Informationen zu den einzelnen Aktien, wird durch unser Analyseteam laufend aktualisiert. Sie steht Ihnen gerne zur Verfügung und Sie können diese gerne über Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater beziehen. Ich komme jetzt auf einen Ausblick, und zwar möchte ich ein paar Kommentare machen zur Frage der Normalisierung der sogenannten Exit-Strategie, wie man aus der aktuellen Situation wieder in eine Normalität zurückkehren könnte. Eine Normalisierungsstrategie für europäische Länder muss eine Vielzahl von flankierenden Maßnahmen vorsehen, bevor eine deutliche Lockerung des sogenannten Lockdowns verantwortet werden kann. Solche flankierenden Maßnahmen müssten einerseits den Schutz der besonders exponierten Risikogruppen gewährleisten, andererseits alle verfügbaren Mittel konsequent einsetzen, um die Infektionsausbreitung auch in einem teilweise normalisierten Alltag signifikant zu reduzieren. Breiter verfügbare Tests, eine technologisch unterstützte Möglichkeit zur Rückverfolgung von Infektionsketten, der Einsatz von Schutzmasken im öffentlichen Verkehr, die Beibehaltung von Homeoffice-Arbeit, wo immer sinnvoll, sind nur wenige Beispiele unter den möglichen Maßnahmen, die in einer Normalisierungsstrategie sorgfältig geprüft werden müssen. Dies durchzudenken und zu entscheiden, ist eine große Herausforderung für alle Regierungen in Europa. In den kommenden Wochen dürfte sich der Fokus mehr und mehr auf diese Fragen verschieben. Wir rechnen aber nicht damit, dass wir bereits am 19. April oder bis Mitte April bereits eine wesentliche Veränderung der Situation erwarten dürfen. Möglicherweise können wir aber bereits in unserer Telefonkonferenz am 9. April näher auf dieses Thema eingehen. Zum Schluss die Lage an den Finanzmärkten und die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie werden von uns weiterhin sehr aufmerksam verfolgt. Von einer überstürzten strategischen Abkehr von ihrer gewählten Anlagestrategie raten wir nach wie vor dringend ab. Taktische Maßnahmen wie die Reduktion der Aktienquote auf ein moderates Untergewicht oder die punktuellen Zukäufe in überverkauften Märkten, wie wir sie in den letzten Tagen umgesetzt haben, führen wir im Rahmen unserer Anlagestrategien systematisch und laufend durch. Wir haben beispielsweise am Montag einen leichten Zukauf von Aktien getätigt. Wir haben auch rechtzeitig alle technischen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen, die gewährleisten, dass wir auch in der aktuellen Notlage Prozesse und Systeme einwandfrei und regulär fortsetzen können. Auch heute rufe ich Sie aus meinem Homeoffice ein und kann problemlos seit 2 Wochen mit meiner Arbeit über alle Systeme fortfahren. Ich bedanke mich jetzt dafür, dass Sie sich heute eingewählt haben und hoffe, dass meine Ausführungen für Sie von Nutzen waren. Vielen Dank, meine Damen und Herren.